Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Mein Gast heute ist Carsten Höltgemeier, CEO der Solaris Group, früher auch als Solaris Bank bekannt. Und ja, zugegeben, an Carsten Höltgemeier, da baggern wir seitens Finanzszene schon ganz schön lange. Dass er mal zu uns in den Podcast kommt, gab aber immer wieder Gründe, dass es seitens der Solaris hieß, nee, im Moment noch nicht. Und tatsächlich gab es ja einiges zu tun da. Es gab BaFin-Findings abzuarbeiten, es gab 2 Fundings innerhalb von einem Jahr zu stemmen, um auch einen größeren operativen Pivot, nämlich die Übernahme des ADAC-Kreditkartenportfolios, zu finanzieren. Das ist aber jetzt alles durch und ich schlage vor, wir steigen direkt ein. Hallo Herr Höltgemeier, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Hallo Herr Kirchner, ich freue mich sehr, Sie zu hören.
Wie tief sitzt denn der Stachel, dass Sie nicht mehr Vizepräsident des FC St. Pauli sind seit vergangenem Sommer und ausgerechnet jetzt St. Pauli mit 11 Punkte Vorsprung auf Rang 3 an der Tabellenspitze der zweiten Liga steht?
Haha, Herr Kirchner, das ist eine gute Frage, aber Sie wissen ja, es bedarf immer einer sehr intensiven Vorbereitung, wenn man Erfolg haben möchte. Und insofern sehe ich mich schon Bestandteil dieser Vorbereitung und freue mich sehr, dass die Mannschaft momentan wirklich sehr, sehr gut spielt und mit 11 Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze steht. Und nein, ich freue mich sehr über diesen Erfolg. Da ist überhaupt gar kein Stachel. Ich bin weiterhin begeisterter Fan und Unterstützer des Vereins und insofern habe ich natürlich sehr, sehr gute Laune, wenn es um das Thema Fußball geht.
Die freche journalistische Frage wäre natürlich, der durchschlagende sportliche Erfolg hat aber nichts damit zu tun, dass Sie Ihr Amt nicht mehr innehaben seit vergangenen Sommer?
Tja, Herr Kirchner, diese Interpretation überlasse ich Ihnen. Ja, ich habe da meine eigene Interpretation. Ich freue mich, dass die Mannschaft und dass die Arbeit auch der Vorjahre Früchte trägt. Und das ist wahrscheinlich auch das Denken, was ich immer mitbringe. Also ich glaube, Erfolge kommen nicht über Nacht. Die müssen sie vorbereiten, da müssen sie viel investieren, da müssen sie dran arbeiten. Und insofern bin ich froh und glücklich, dass ich ein ganz, ganz kleines Rädchen in dieser Vorbereitung gewesen bin. Und insofern ist da gar kein Stachel. Und ich freue mich mit der Mannschaft und mit dem Verein über die Erfolge.
Ja, wir wollen aber hier ja nicht über Fußball reden, sondern über Ihr Unternehmen und auch die Lage in der Fintech-Branche. Da gab es ja bei Solaris ein großes Funding im vergangenen Monat, 96 Millionen Euro. Bevor wir aber im Einzelnen über Ihr Unternehmen sprechen, würde ich gerne mal über die allgemeine Lage sprechen. Es gab ja nicht nur bei Ihnen größeres Funding. Der Kollege Barco, der das immer sehr schön auswertet, fand ja just diese Woche heraus, es hat wieder 5 große Finanzierungsrunden in den vergangenen 4 Monaten gegeben, mit mindestens 50 Millionen Euro. Und im Q1 sind wir wieder auf der Höchstzahl an Fintech-Finanzierung seit dem dritten Quartal 2022. Ist da sowas wie Tauwetter im Moment angesagt in Ihrer Branche? Vielleicht nicht nur für Sie, sondern ganz allgemein, dass die Fundings doch wieder leichter zu bekommen sind?
Ja, ich glaube, dem würde ich mich anschließen, Herr Kirchner. Ich glaube, dass wir tatsächlich so etwas sehen wie eine Recovery, also wie eine neue Phase, die beginnt. Investitionen werden wieder vermehrt getätigt. Ich glaube, die Unsicherheiten, die wir gesehen haben, insbesondere in 2023, die weichen so langsam. Es ist jetzt auch nicht unbedingt ein Befreiungsschlag, den wir hier sehen, aber es sind erste Anzeichen, dass hier insbesondere bei Geschäftsmodellen, die unter der Rubrik nachhaltig und auch profitabel stehen, dass wir hier schon sehr, sehr gute Fortschritte sehen. Also insofern, ich freue mich über diesen Trend. Ich glaube schon, dass 2023 ein außerordentlich schwieriges Jahr gewesen ist, nicht nur für uns, sondern gesamt für die Branche. Aber ich vernehme auch, dass sich hier die Investitionsbereitschaft auch wieder verändert zum Positiven. Also insofern glaube ich schon, dass wir hier in eine etwas bessere Zukunft gucken können.
Wenn wir uns überlegen, die Stimmung hat sich deutlich eingetrübt im Verlaufe des Jahres 2022. Das war das Jahr der Zinswende nach oben. Und jetzt sinken die Zinsen wieder seit Herbst und wir beobachten ein Tauwetter, von dem Sie sagen, das sehen Sie auch. Ist das ein ganz simpler Zusammenhang? Zinsen hoch, ganz schwierig, weil man mit dem Geld andere Dinge anstellen kann. Zinsen niedriger und die Venture Capital Unternehmen kommen wieder auf die Idee, vielleicht das eine oder andere Geschäftsmodell zu finanzieren?
Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es da einen Automatismus gibt, sondern ich glaube, was man vielleicht sagen kann, ist, dass man selektiver wird. Ne? Das heißt, mit der Höhe des Zinssatzes verbunden ist für mich immer auch eine Selektivität. Ne? Das heißt, und da komme ich wieder auf das Thema Profitabilität zurück, Man wird vorsichtiger, man wird genauer, man muss hinschauen, man hat Opportunitätsmöglichkeiten. Insofern, glaube ich, wird man einfach nur selektiver bei höherem Zins. Und insofern ist das nicht ein Automatismus. Es bestärkt uns aber in der Auffassung, dass wir versuchen müssen, profitable und nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Denn das wird immer wichtiger, insbesondere in einem hohen Zins, in einer hohen Zinsumgebung.
Sie haben jetzt das Thema Profitabilität genannt als wichtiger Faktor, dass Geld fließt. Wir hatten hier vor 2 Wochen Erik Potzowait von Scalable Capital zu Gast. Und er meinte, es ist auch schon eine Größenfrage im Sinne von, naja, also es ist schon leichter im Moment für ein Unternehmen, die eine gewisse Größe erreicht haben, die einen gewissen Markennamen haben, eine gewisse Reichweite. Klar, nichts ist monokausal, aber ist Größe da auch ein Wort, dass Sie sagen, Ihre Gespräche sind leichter zu führen, weil Sie auch schon in Sachen Erträge und Bewertung eine gewisse Größe erreicht haben und sich Investoren dann doch eher auf das konzentrieren, was man schon kennt, was am Markt einigermaßen etabliert ist?
Naja, Größe alleine macht es für mich da nicht. Da habe ich eine etwas andere Meinung, aber ich glaube schon, dass man davon sprechen kann, wenn man etabliert ist in einem Markt, wenn man schon eine Wegstrecke hinter sich gebracht hat und wenn man schon bewiesen hat, dass bestimmte Dinge funktionieren, dann hat man es tatsächlich leichter. Und ich glaube, am Ende hängt es immer daran, können wir den Investoren einen Business Case vorlegen, der nachhaltig profitabel ist, in dem die dahinterliegenden, ja, die ökonomischen Aspekte ausreichend gewürdigt sind und hinreichend dann sicher in eine profitable Zukunft führen. Das ist key für mich, das ist das Kernthema. Und da kommt es nicht auf Größe an, aber es kommt darauf an, inwieweit ein Unternehmen vielleicht auch, was das Thema Anpassungsfähigkeit angeht, gut aufgestellt ist oder nicht gut aufgestellt ist. Also Größe allein macht es nicht. Anpassungsfähigkeit ist da schon deutlich wichtiger für mich. Und insofern ist das auch vielleicht ein Stichwort, wo wir bei der Solaris sehr, sehr stark darauf hinarbeiten, weiter darauf hinarbeiten, dass eben unsere Fähigkeit, sich der Umgebung anzupassen und zu verändern und schnell auch zu reagieren, dass das für die Zukunft ganz, ganz entscheidend sein wird, insbesondere in Märkten, die hochvolatil sind und in einer Zeit, die ja doch mit gewissen Unsicherheiten verbunden ist.
Jetzt gab es bei Ihnen im vergangenen Jahr ein eher kleineres Funding, knapp 40 Millionen Euro im Sommer und jetzt nochmal 96 Millionen Euro. Können Sie uns da das Zustandekommen mal erklären, warum man letzten Sommer eine kleinere Runde macht und jetzt wieder eine etwas größere, was einfach, weil es nicht mehr gab im jeweiligen Moment?
Nein, das kann ich ganz einfach erklären. Wir haben das ganz bewusst so gemacht, dass wir im letzten Jahr zunächst einmal das Kerngeschäft unterstützt haben mit 40 Millionen. Da sind insbesondere dann auch alle Themen mit abgedeckt, die mit der Transformation der Solaris zu tun haben, mit Bereinigungen, mit der Aufarbeitung von Audit Findings, die ganzen Themen Compliance und Regulatory Compliance drin. Also insofern, das war der erste Teil der Kapitalrunde. Der zweite Teil diente ganz konkret dann dem Thema ADAC und dem Thema Wachstum. Also insofern, es ist ein bisschen zweigeteilt, aber wir haben das dann klar priorisiert, haben uns ein bisschen mehr Zeit für den zweiten Teil gegeben, um dann dementsprechend auch eine gute Lösung für den Partner ADAC und uns auch zu finden.
Wir hatten ja über Ihren Abschluss des Jahres 2022 bei Finanzszene berichtet und da war die Rede von wesentlicher Unsicherheit und Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit, bestandsgefährdende Risiken. Das waren ja doch einige Brummer, die bei der Lektüre schon ein paar Stirnfalten ausgelöst haben. Ist das alles bilanziell abgearbeitet, weil es einfach den Status quo von Ende 22 wieder gab und man sich jetzt einfach das Funding hinzudenken muss und alles extrem gut kapitalisiert ist? Oder wie muss man die Warnung von Ende 22 verstehen?
Ja, ich glaube, das ist hier das Thema Vorsichtsprinzip. Ne? Also ich glaube, mit der Kapitalrunde, die wir gemacht haben, hat sich das Bild schon deutlich geändert. Aber man muss sicherlich auch sagen, dass wenn Sie in einem Jahr 2023 sich bewegen und Sie wissen, Sie müssen Kapital beschaffen in einer schwierigen Umgebung, dann müssen Sie auch davor warnen, dass das vielleicht nicht ganz so einfach ist. Also insofern haben wir hier dem Vorsichtsprinzip dann Genüge getan. Jetzt ist die Situation mit dem Funding deutlich verändert und da sehen wir schon deutlich anders in die Zukunft. Aber zum damaligen Zeitpunkt haben sich die Märkte eben halt auch nicht so bewegt, wie wir es uns erhofft hatten. Und insofern müssen Sie dann überlegen, wie Sie das dann in Ihrem Lagebericht auch formulieren. Wie gesagt, wir haben das sehr vorsichtig dann getan und insofern ist das jetzt abgearbeitet und wir gucken in eine ganz andere Zukunft jetzt.
Die Fundings, dienten die auch Aufräumarbeiten bilanzieller, personeller Natur, die ja bei der Solaris Group definitiv auch nötig waren? Stichwort Ärger mit der BaFin, Regulatorik und dem ganzen Drum und Dran?
Ja, das muss man sagen. Das ist sicherlich Teil von unserer Kapitalrunde gewesen. Es ist auch kein Geheimnis, dass wir Nachholbedarf gehabt haben in den Bereichen Regulation, Compliance, insbesondere das Thema AFC, also Anti-Financial Crime, das heißt Geldwäsche, Verhinderung ist für uns ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema. Und da haben wir in der Tat in 2023 erhebliche Investitionen getätigt in Prozesse, in Systeme, in Aufbauorganisationen, in Monitoring, in Qualitätssicherung. Also das ist ein Bereich, der bei uns deutlich nach vorne gekommen ist. Und wenn Sie heute allein an der Stelle mal sehen, wie sich die Zahlen verändert haben. Man redet ja dann oftmals in dem Bereich von möglichen betrügerischen Transaktionen oder Aktivitäten. Und die Zahlen, die wir hier tatsächlich aufbereiten, sind deutlich zurückgegangen zur Vergangenheit, also massiv zurückgegangen. Das heißt, wir sind wesentlich besser in der Lage, solche Transaktionen frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden und zu verhindern. Und das ist sicherlich ein Bereich, wo man tatsächlich von Aufräumarbeiten sprechen kann. Aber natürlich haben wir das Kapital nicht nur für Aufräumarbeiten verwendet, sondern auch für Wachstumsfinanzierung und weitere Veränderungen, Transformationsprozesse und so weiter. Aber tatsächlich ein Aspekt ist sicherlich auch das Aufräumen gewesen.
Jetzt müssen wir schon mal über das Kartenthema sprechen. Sie haben es ja schon mal erwähnt. Die Solaris Group hat das ADAC-Kreditkartenportfolio übernommen und das Funding wurde auch dazu benutzt oder die Fundings wurden auch dazu benutzt, um diese Transaktion entsprechend mit Kapital zu unterlegen. Was ist denn so reizvoll am Kartengeschäft? Weil man hat doch das Gefühl, gerade in diesem ganzen Kreditkartengeschäft, da haben sich doch eher sehr viele Akteure zurückgezogen in den vergangenen Jahren. Und Sie sind ja da absolute Experte, lange bei Barclaycard auch als Deutschlandchef gearbeitet, kennen sich da bestens aus. Man hat so das Gefühl, die Interchange-Deckelung war ja da so ein Wendepunkt, der diesen Markt doch deutlich unattraktiver und unprofitabler gemacht hat. Was reizt Sie dran? Was haben Sie da vor?
Ja, also wir sehen das natürlich ein bisschen anders, Herr Kirchner, aus einer ganz anderen Perspektive herauskommt. Wir sehen das mehr als eine Partnerschaft zwischen einem sehr etablierten Unternehmen, dem ADAC, und einem sehr dynamisch innovativen Unternehmen, der Solaris. Und ich glaube, diese Kombination zusammengenommen, ja, sie basiert auf einem Kreditkartenportfolio, das ist der Anfang, aber wir sehen hier unheimliche Chancen, das Thema Finanzdienstleistungen auf ein neues Niveau zu heben. Und das ist nicht nur die Karte, sondern das ist die Fähigkeit für einen Kundenstamm von etwa 20 Millionen Kunden, vernünftige und wertvolle Lösungen zu schaffen. Und insofern haben wir viel mehr Potenzial hier im Auge als nur das Kartengeschäft, aber natürlich das Kartengeschäft erstmal die Basis. Und hier wollen wir natürlich sicherstellen, dass wir das möglichst reibungslos dann auch auf unsere Plattformen bringen.
Das ist mir jetzt aber ein bisschen zu abstrakt. An welche Finanzdienstleistungslösungen denken Sie denn da? Ist natürlich jetzt schon klar, dass Sie mir nicht Ihren Businessplan offenlegen für die nächsten 5 Jahre, aber ein bisschen Speck brauchen wir schon dran.
Das kann ich verstehen, ja, das kann ich verstehen. Ich denke, dass Sie das Thema Mobilität, also wir haben das ja auch bei uns in der Strategie der Solaris sehr, sehr stark hervorgehoben, dass der Sektor Mobilität mit all den Herausforderungen und all den tatsächlich Kundenbedürfnissen einen sehr großen Pool bildet, um tatsächlich digitale, moderne, schnelle Finanzdienstleistungen anzubieten, ob das Payment-Lösungen sind, ob das Kartenlösungen sind, ob das Kreditlösungen sind, das sei mal so dahingestellt. Also hier gibt es eine verschiedene Anzahl an Produkten, die man hier sich vorstellen kann und Lösungen, die man sich vorstellen kann, die dann zunehmend digitalisiert angeboten werden können. Das ist unser Fokus. Wir sind da weniger unterwegs in den klassischen vielleicht Kategorien, die Kreditkarte, das Konto oder der Kredit, sondern wir sind interessiert, tatsächlich interessante Lösungen im Rahmen auch der Mobilität zu generieren. Und insofern denken wir da weiter, haben da viele, viele gute Ideen. Ich glaube, das kann man auch sagen, dass die Zusammenarbeit bis hierhin auch mit dem Partner schon geprägt ist von unheimlich guten Ideen, viel Innovation. Aber ich möchte auch nicht vorgreifen. Also es ist eine Entwicklung, die wir in einer hoffentlich langfristigen Partnerschaft dann auch erzielen können. Und insofern kann man da viele verschiedene Use Cases, wie es immer so schön heißt, durchsprechen. Aber da ist eine ganze Menge Potenzial, gerade in dem Mobilitätssektor. Und insofern habe ich da große, große Erwartungen an unsere Partnerschaft.
Das heißt ja immer, in dem Kartengeschäft, was Sie übernehmen, da ist möglicherweise das Teilzahlungsthema ein ganz wichtiger Revenue Pool. Und das würde ja auch in der Ableitung bedeuten, Solaris betreibt auch Kreditgeschäft. Werden Sie künftig machen, oder?
Ja, das ist Bestandteil dieser Proposition, eindeutig. Kreditkartengeschäft kommt auch mit Teilzahlern, wie Sie es eben gesagt haben. Es sind ja nicht nur Vollzahler dabei. Die werden wir dementsprechend auch mit betreuen, abwickeln. Das ist ja das Geschäft, was ich schon von der Barclay-Card her ganz gut kenne. Also insofern kommt das dazu und ist auch ein Grund dafür, dass wir hier natürlich das entsprechende Kapital vorhalten müssen.
Ich nenne es mal tradierter Geschäftsbereich, Banking as a Service. Hat sich das mittlerweile ein Stückchen totgelaufen, die Idee als Banking as a Service Anbieter da für andere Akteure aufzutreten, oder ist das unverändert wichtiger Geschäftsbereich, dem Sie auch noch Wachstumspotenzial zubilligen?
Nein, das ist sogar, Herr Kirchner, das ist sogar unser Kernbereich, den werden wir auch weiterhin behalten. Ich glaube, dieses Banking as a Service hat unheimlich viele, am Ende unheimlich viele Facetten, unheimlich viele Produkte, unheimlich viele Use Cases, wie ich es eben schon mal gesagt habe. Den Bereich Banking as a Service, das ist unser Kerngeschäftsmodell letzten Endes. Und Sie können auch im Grunde genommen unsere Partnerschaft mit dem ADAC auch unter Banking as a Service subsumieren, je nachdem, wie Sie es definiert haben. Aber es gibt ganz, ganz unterschiedliche Erfahrungen, die wir gemacht haben, von Fintech-Lösungen für Unternehmen, die sich ausprobiert haben, die dann größer geworden sind, wo wir vielleicht am Anfang dann die Lösungen und die Produkte und die Technologie bereitgestellt haben. Dann sind die Unternehmen gewachsen, sind in neue Bereiche reingegangen. Also wir sehen uns da auch als Partner in bestimmten Phasen weiterhin gut aufgestellt. Das wird weiterhin auch ein sehr, sehr großer Teil unseres Geschäftsbereiches sein. Und das, was wir vielleicht jetzt in der Zukunft ein bisschen stärker machen, ist vielleicht eher so ein Fokus noch auf die Corporates oder mehr auf Corporate-Segmente zu legen, weil wir glauben, dass hier unter Umständen größere Skaleneffekte zu erzielen sind. Also insofern, es gibt da eine ganze Bandbreite von Use Cases und von Anwendungen. Und wenn Sie mal mit unseren möglichen Partnern oder die Gespräche, die wir momentan auch im Rahmen unserer Neugeschäftsambitionen führen, dann sind da ganz, ganz viele unterschiedliche Ideen dabei und ganz unterschiedliche Bereiche dabei. Und das ist unheimlich spannend. Ich glaube, die Herausforderung liegt dann eher daran, auf die Sachen sich zu konzentrieren, die dann auch tatsächlich skalieren am Ende und die auch für alle drei Partner in diesem Bereich, also die Solaris natürlich, unsere Partnerunternehmen, aber auch die Endkunden unserer Partnerunternehmen dann auch Sinn machen.
Wie hat denn an der Stelle die Zinswende das Geschäftsmodell auch der Solaris verändert oder ihm möglicherweise geholfen? Weil bei Banken hat man ja schon sehr stark das Gefühl, dass das, was jahrelang ein Klotz am Bein war, das klassische Einlagenkontengeschäft, ist ja plötzlich zum absoluten Gewinnturbo geworden. Und wer diese ganzen früher unverzinsten, negativ verzinsten Einlagen rumliegen hatte, bei dem sind jetzt plötzlich die Zinsgewinne komplett durch die Decke gegangen. Wie hat sich das bei der Solaris Group wiedergespiegelt? Vielleicht können Sie uns da schon einen kleinen Sneak geben, auch wenn Ihre Zahlen von letztem Jahr noch nicht vorliegen.
Ja, das hat auch bei uns natürlich einen positiven Effekt gehabt. Das kann ich so sagen, Herr Kirchner. Das ist ein Thema. Wir haben ja viele Partnerschaften, die auch basieren auf Einlagengeschäft in verschiedensten Konstruktionen, ob das nun Businesses sind oder Business-to-Business-Geschäfte sind oder auch Endkonsumentengeschäfte sind. Und da haben wir in der Tat auch gesehen, dass die Zinswende einen großen, großen Einfluss gehabt haben mit großen Möglichkeiten. Und insofern hat das einen großen Einfluss für uns gehabt. Diese Zinswende war für uns positiv, so viel kann ich sagen. Und jetzt müssen wir natürlich beobachten, wie sich das weiterentwickelt, auch in 2024. Aber auch bei uns hat das einen positiven Effekt gegeben.
Bevor wir zur Blitzrunde kommen, die wir traditionell gut in der Mitte, etwas hinter der Mitte dieses Podcasts machen, muss ich Ihnen mal noch eine persönliche Frage stellen. Wenn man sich Ihre Biografie mal anschaut, dann waren Sie ja sehr lange dem klassischen Banking und dem Kartengeschäft verhaftet und haben sich dann sozusagen rübergemacht in die Fintech-Branche. Und das ausgerechnet final im Jahr 2022, als für die ganze Branche, ja, kann man schon sagen, eine Wende nach unten kam nach einem jahrelangen Höhenflug. Haben Sie das eigentlich bereut, den Schritt raus aus dem alten Banking- und Payment-Welt hin ins Reich der Fintechs, genau zur Unzeit, wie es so schön heißt?
Nein, absolut nicht, Herr Kirchner. Ich muss jetzt ein bisschen lachen tatsächlich. Also ich glaube, eins kann man wirklich sagen, und das ist so auch so ein persönliche, so eine persönliche Neigung. Ich mag schon die Herausforderung. Und mir ist auch bewusst gewesen, dass ein Übergang von einem, ich sag mal, aus dem klassischen Banking zu einer Fintech-Orientierung nicht ganz einfach wird. Eine andere Kultur. Ich mag das aber sehr, eine neue Herausforderung anzutreten, bei der es auch darum geht, neue Kulturen zu sehen, neue Wege zu gehen, auch neue Perspektiven kennenzulernen. Das war immer für mich wichtig in meiner Karriere, das zu haben. Und es hat mir immer viel Spaß gemacht, dann in neue Welten einzutauchen. Und insofern habe ich das nicht bereut, überhaupt nicht bereut. Ich genieße, und ganz im Gegenteil, ich genieße die Dynamik. Ich genieße auch die unterschiedlichen Kulturen, die ich jetzt bei der Solaris vorgefunden habe. Unheimlich spannend. Ein Unternehmen, was im Zentrum in Berlin über 65, glaube fast 70 verschiedene Kulturen vereint. Das ist hochspannend für mich. Natürlich hätte ich mir vielleicht für den Einstieg eine etwas bessere Marktsituation gewünscht, aber so ist es nun mal im Leben, das kann man sich nicht immer ausdenken. Für mich absolut gelungen, der Sprung, und ich lerne jeden Tag dazu, und das ist, glaube ich, auch eine Komponente, die für mich persönlich wichtig ist. Ich möchte da nicht stehen bleiben, sondern immer neue Dinge entdecken. Insofern habe ich das wirklich überhaupt nicht bereut, Herr Kirchner.
Ja, sehr schön. Kommen wir zur Rubrik Blitzrunde. Ich habe ja vergangenes Jahr auf der Bühne der OMR mit Ihnen schon eine gemacht. Deswegen raffe ich Sie mal ein klein wenig, weil so einige Fragen für Sie gar nicht mehr so überraschend sind. Ich hoffe, Sie haben trotzdem Zeit und Lust.
Ich mache gerne mit.
Wie bezahlen Sie denn an der Kasse typischerweise? Bar, Karte, Wallet?
Karte.
Geben Sie es zu. Haben Sie sich eine Trade Republic-Karte geholt? Ja oder nein?
Nein.
Das letzte Mal eine Bankfiliale von innen gesehen, wenn nicht aus beruflichen Gründen, haben Sie wann?
Dezember 23.
Also so eine präzise Erinnerung hatte hier noch nie jemand gehabt. Das muss ja ein ganz markantes Erlebnis gewesen sein. Ja?
Ja, ich kann mich gut daran erinnern, genau, weil es ein prägendes Erlebnis gewesen ist. Ich war, ich sage mal, nicht begeistert.
Können Sie mehr verraten, auch wenn es eine Blitzrunde ist?
Ich bin immer wieder, das muss ich sagen, ich bin immer wieder zutiefst enttäuscht, wenn Sie eine nicht ganz einfache Aufgabe haben, die Sie zu lösen haben bei Ihrer Bank, die nicht straightforward ist, und Sie denken dann, naja, das muss ja in der Filiale abgedeckt sein, und Sie werden dann belehrt über einen längeren Zeitraum, dass auch dieser Service nicht angeboten wird, sondern dass man da an andere Stellen zu gehen hat. Und ich finde das schon sehr, sehr schwierig, dann im Kontext von einer Bankfiliale, weil ich frage mich immer, wozu haben wir das dann noch? Warum sollten wir da noch hingehen? Und ich bin jetzt kein Mensch, der gerne lange Schlangen mag. Ganz im Gegenteil. Ich bin da sehr, sehr, wie soll ich sagen, emotional auch berührt, wenn ich lange warten muss. Und das war in dem Fall der Fall, und das hat mir dann auch nicht gefallen. Also insofern gab es da mehrere Punkte, die mir da Sorgen gemacht haben.
Sehr schön. Ich nehme an, die Bank möchten Sie nicht nennen, weil Sie ein bisschen drumherum geschifft haben jetzt schon.
Nein, ich möchte bitte diese Bank nicht nennen. Ich weiß auch nicht, okay, ob das tatsächlich jetzt ein Beispiel ist, was tatsächlich allgemeingültig ist, aber ich meide schon die Bankfilialen ein wenig.
Okay. Berufseinsteigern dürfen Sie jetzt einen Tipp mit auf den Weg geben. Welcher ist das?
Ein bisschen englisch gesagt, be curious, not judgmental.
Gibt es eine Führungskraft, die Sie in Ihrer Karriere sehr stark geprägt hat und die Sie auch vielleicht mal lobend erwähnen möchten?
Auf jeden Fall hat es. Und Sie wollen tatsächlich, dass ich es namentlich auch mache? Oder?
Wenn Ihnen jemand einfällt, da freut sich doch jemand. Das ist doch schön, oder?
Wenn er diesen Podcast dann auch hört, ja. Also ich, besonders prägend für mich, Klaus Rosenfeld. Das war damals der CFO der Dresdner Bank, ist heute CEO bei Schaeffler Group. Das war durch und durch eine absolut erstaunliche Erfahrung, eine Führungskraft, von der ich viel gelernt habe und noch heute von profitiere.
Gibt es etwas, was Sie als großen Fehler in Ihrer Karriere wahrnehmen? Vielleicht eine verpasste Chance, einen Wechsel, den Sie nicht gemacht haben? Fällt Ihnen da was ein?
Nein, ich würde nicht von großen Fehlern sprechen. Gab wahrscheinlich eine Reihe von Abzweigungen, die ich genommen habe, wo ich im Nachhinein gedacht habe, oh mein Gott, das hättest du vielleicht anders machen müssen. Aber es gibt ja dann auch immer wieder, Gott sei Dank im Leben, auch die Möglichkeit, den Weg zu korrigieren. Also insofern hat sich bei mir das eigentlich immer eingestellt. Wenn ich mal falsch abgebogen bin, dann habe ich noch Gott sei Dank rechtzeitig den Weg wieder auf die Hauptstraße gefunden. Also ich würde da nicht von großen Sackgassen sprechen, aber Fehler waren sicherlich auch dabei.
Mhm. Wir haben jetzt eben über eine nicht so gute Erfahrung kurz gesprochen. Wann hat's denn bei Ihnen zum letzten Mal richtig Zoom gemacht, dass Sie eine Anwendung gesehen haben oder eine App, wo Sie gedacht haben, wow, das ist aber super gelöst. Muss ja nicht Finanzen sein.
Oh, da muss ich tatsächlich drüber nachdenken. Ich habe letztens tatsächlich bei der Buchung eines Tennisplatzes habe ich eine super App gesehen und die hat mir wirklich total gut gefallen.
Okay, gibt noch Lücke in Buchung eines Tennisplatzes. Wie leicht oder wie schwer ist es denn auf einer Skala von 1 bis 10 im Moment Personal zu finden in Ihrer Branche, wenn 1 extrem leicht ist und 10 unfassbar schwierig?
11.
Ehrlich? Okay, dann beenden wir jetzt die Blitzrunde und das müssen Sie kurz erläutern.
Sie meinen, die 11 muss ich erläutern, okay.
Ja, genau.
Ich finde es schon eine Herausforderung in der heutigen Zeit, tatsächlich für eine neue Kultur. Bei der Solaris wollen wir eine neue Kultur bauen oder etablieren, die vielleicht sich so ein bisschen abhebt von rein Fintech, rein Banking. Wir brauchen hier eine neue Ausrichtung und da gibt es viele, viele Herausforderungen in der Arbeitswelt hinsichtlich dessen, was die Menschen momentan ja an Erwartungen haben. Und diese Erwartungen übereinander zu bringen, sei es jetzt Homeoffice-Konzepte, inhaltliche Tiefe, Ausrichtung, Kultur, das ist für mich in der heutigen Zeit extrem schwierig geworden. Es ist ja auch so, dass nicht unbedingt jetzt unlimitiert Menschen auf dem Markt sind, die jetzt tatsächlich bei der Solaris anfangen wollen und dann die Richtigen auch zu finden, die diese Kultur auch mögen, die die Herausforderung mögen, die sich dieser Herausforderung auch stellen, in dem Umfeld, was wir anbieten, das ist schon nicht so ganz einfach. Und deswegen, glaube ich, kann man auch beobachten, dass wir auch zunehmend international suchen und finden und vielleicht hilft da ein bisschen die digitale Umwelt, aber es ist für mich schon anstrengend. Ich glaube, dass das auch weiterhin ein großer, großer Fokusbereich für uns sein wird und wir müssen uns da auch sicherlich hinterfragen, inwieweit wir unser Angebot verändern müssen, damit Menschen zunehmend auch Lust haben, diesen ganzen Herausforderungen zu begegnen. Also insofern, ich halte das für sehr schwierig, weil es ein großer Wandlungsprozess ist und weil die Erwartungen auch teilweise ganz weit auseinandergehen.
Hat sich das denn in jüngerer Vergangenheit verbessert? Weil eigentlich sagt man doch, naja, es gab größere Entlassungsrunden. Ich glaube, Sie haben Ihren Personalbestand ja auch mal reduziert. Aber ganz allgemein hat sich die Lage doch, hört man zumindest, etwas entspannt. Ganz einfach, weil so viele Unternehmen nicht mehr wild wachsen, wild suchen, jeden vom Markt wegkaufen. Ist das auch bei Ihnen zu beobachten? Oder ist es unverändert schwierig?
Nee, ich glaube, es ist tatsächlich so, dass wir eine Verbesserung, eine leichte Verbesserung gesehen haben. Das ist so, ne? Also, dass Sie finden oder Sie bekommen mehr Angebote oder dann Bewerbungen auch zugesendet. Die Frage ist immer, passen dann die Profile so 1:1 in das, was wir suchen? Und wir sind ja nicht unbedingt das klassische Fintech. Wir haben uns ja weiterentwickelt. Wir haben sehr, sehr viele Bankanforderungen. Das ist auch kein Geheimnis. Und da die Mischung hinzubekommen und da auch die richtige Fähigkeit auch zu finden, ist weiterhin schwierig. Aber es stimmt schon, dass es leicht besser geworden ist. Insbesondere auf der Technologieseite sehen wir das. Aber in anderen Bereichen ist es unverändert schwer, da auch Fachexpertise hinzuzubekommen.
Ich würde gerne einen kleinen Themensprung machen. Eine Frage, die ich eigentlich in fast jedem Podcast stelle, die mich einfach umtreibt. Ich glaube, vor 4, 5 Jahren hätte man vermutet, wenn es den Banken operativ mal so gut geht, wie es im Moment wieder der Fall ist und umgekehrt der Fintech-Branche in Sachen Funding so schlecht, dann müssen wir doch sehr viel mehr M&A seitens Banken sehen, die sich in der Fintech-Branche umsehen. Aber so richtig viel passiert ist da ja nicht. Warum nicht?
Gut, das müssen Sie im Zweifel die Banken fragen. Also ich glaube, das ist da schon auch noch...
Sie kennen doch beide Seiten. Sie können mir das bestimmt auch beantworten.
Naja, es muss natürlich passen. Ne? Es muss natürlich letzten Endes passen zum Geschäftsmodell. Es muss natürlich irgendwo auch eine Synergie bedeuten. Und ich glaube, was immer so ein Thema ist, ist dann tatsächlich auch die Technologie. Ne? Inwieweit passen die etablierten Systeme zu den neuen Systemen? Gibt es da Berührungspunkte, Berührungsängste? Da fehlt mir dann teilweise tatsächlich auch der Business Case. Denn am Ende müssen sie schon auch versuchen, hier zu integrieren, Technologie zu integrieren. Und da gibt es schon deutliche Berührungsängste, habe ich den Eindruck. Und insofern hat sich das noch nicht materialisiert. Ich glaube aber, dass über die Zeit, dass wir das in den nächsten Jahren sicherlich anders sehen werden. Ich glaube schon, dass da auch mehr und mehr Gedankengut herrscht, wie kann man denn eigentlich diese beiden Welten zusammenbringen, weil ich glaube schon, und das ist ja auch das, was ich eben angesprochen habe bei der Solaris, dass diese Mischung aus Bankexpertise, Fintech, dieses klassische und moderne zu kombinieren, ich glaube, darin liegt so ein bisschen der Trick für die Zukunft. Und ich glaube, es wird auch dazu führen, dass sich das andere Unternehmen, Banken wie Fintech überlegen, inwieweit es da zu Kooperationen oder zu Zusammenschlüssen kommen kann.
Wir nähern uns schon langsam dem Ende unseres Podcasts und ich würde Sie einfach bitten, uns mal eine kleine Vision zu entwerfen. Wo steht eigentlich Solaris in 3 bis 5 Jahren? Man nimmt Sie wahr, Banking-as-a-Service-Akteur. Sie hatten vor 2 Jahren Kontis übernommen. Jetzt kommt das ADAC-Kreditkartenportfolio dazu. Was ist so die Vision? Wo wird das Geld verdient in 3 bis 5 Jahren? Wo skaliert Ihr Geschäftsmodell?
Ja, ich würde hoffen, dass unsere Strategie aufgeht, dass wir insbesondere in den Corporate-Segmenten, Mobilität, Technologie, Hospitality, Travel, dass wir in diesen Bereichen und nicht nur in diesen Bereichen der absolut führende Spieler sind, was das Thema Embedded Finance angeht, und zwar in Europa. Das wäre meine Erwartung, mit einem Geschäftsmodell, was höchst flexibel ist und im Grunde genommen auch zwischen den Lizenzen und zwischen den Produkten auch modular hin und her springen kann. Also insofern, das ist das, was wir bauen, und hoffentlich sind wir mit einem extrem hohen Marktanteil dann unterwegs, wenn ich mal träumen darf, aber das ist noch ein kleiner Weg bis dahin, aber ich glaube schon, dass wir sehen werden, dass die Solaris sich bis dahin etwas verändert hat, deutlich verändert hat. Wir sind profitabel sicherlich und wir skalieren, und insofern, ja, und vielleicht sind wir tatsächlich auch schon Teil eines größeren Ganzen, oder vielleicht sind wir dann auch schon selber in einer anderen, ich sag mal, Refinanzierungsstruktur. Also das muss man dann sehen, aber ich glaube schon, dass wir große, große Marktchancen haben, und zwar in Europa und nicht nur in Deutschland.
Vor wem haben Sie da größere Angst, was Wettbewerbsbedingungen angeht, von klassischen Banken oder anderen Fintechs, BaaS-Service-Anbietern, dem ganzen Drum und Dran?
Also Angst habe ich grundsätzlich nicht an der Stelle. Ich habe Respekt. Ich habe Respekt vor den Unternehmen, die schnell, agil und anpassungsfähig sind. Und das ist nicht eine Kategorie von Wettbewerbern, sondern das sind dann verschiedene ausgewählte. Und das ist im Zeitablauf dann auch immer unterschiedlich. Also insofern tun wir gut daran, sehr, sehr viel auf uns zu schauen und uns da zu positionieren und möglichst uns anpassungsfähiger darzustellen. Und aber natürlich müssen wir auch lernen von anderen. Aber diejenigen, die sich anpassen können, die schnell sind, die Reaktionszeiten haben, die kurz sind, die, vor denen habe ich Respekt, am meisten Respekt.
Ja, klassische Schlussfrage bei uns auch. Welcher Bereich in Ihrem Umfeld ist denn Ihrer Meinung nach unterbelichtet? Worüber müsste mehr berichtet werden? Welchen Trends, Entwicklungen billigen Sie eine große Zukunft zu und bekommen einfach noch nicht die Aufmerksamkeit, die es verdient? Gibt es da etwas, was Sie im Sinn haben?
Och, das ist eine gute Frage. Da fällt mir jetzt ad hoc gar nicht so viel ein. Also ich glaube schon, dass man immer selber dafür sorgen sollte, wenn etwas nicht richtig dargestellt und kommuniziert ist oder die Marktchancen nicht dargestellt ist, dann ist es unsere Aufgabe, darauf hinzuweisen. Und ich glaube, das müssen wir mehr tun vielleicht, ne, oder müssen vielleicht von der Solaris noch mehr Aufklärungsarbeit leisten, um die Vorzüge von Embedded Finance noch mehr darzustellen und vielleicht noch mehr in den Vordergrund zu rücken. Und dann, glaube ich, dann wird dieses Marktpotenzial noch viel besser erreichbar sein. Ich glaube schon, dass es hier und da noch Berührungsängste gibt, auch bei den Corporates. Es ist auch nicht so einfach, jetzt über Finanzdienstleistungen dann tatsächlich nachzudenken. Mitunter sind das ja auch Entscheidungsprozesse, die etwas länger sind. Und ich glaube, hier Aufklärungsarbeit zu leisten und hier auch die Einfachheit unserer Lösungen noch weiter zu kommunizieren und auch transparent zu machen, das ist vielleicht etwas, wo wir noch ein bisschen mehr Augenmerk drauf richten sollten.
Ja, wir haben mit Fußball angefangen. Lassen Sie es auch mit Fußball enden. Ich stelle Ihnen noch die super Spezialfrage. Mit welchem Ergebnis wurde denn der erste FC Köln 1978 Meister? Er hat gegen St. Pauli gespielt. Haben Sie das im Kopf?
Das habe ich natürlich im Kopf. Das waren 2-0 vom ersten FC Köln.
Es waren 5:0, glaube ich, oder? Ich glaube, wir mussten doch 11 Tore aufholen, die Gladbach in Dortmund geschossen hat.
Ja, das stimmt, aber ich wollte jetzt wirklich nicht die 5 da vorne sehen. Das tut mir leid.
Okay, sehr schön. Ich glaube, das war sogar vor unserer beiden Zeit. Rein anekdotisches, angelesenes Wissen irgendwie, ja.
Absolut, aber ich habe das noch, weil da war ja 12:0 von Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund war es, glaube ich.
Genau, das musste ja ausgeglichen werden.
Und ich war damals noch eingefleischter Borussia Mönchengladbach-Fan und insofern, das Ergebnis habe ich noch voll.
Sind Sie übergelaufen, ja?
Ja, ich habe in meinem Herzen ist Platz für mehr Vereine.
Okay, aber als Kölner ist mir natürlich da St. Pauli sehr viel sympathischer als Borussia Mönchengladbach. Sehr schön. Das wunderbar, Herr Hülkemeier. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit.
Herr Kirchner, herzlichen Dank. Vielen Dank.
Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion@finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner. Coverdesign Elida Atelier Hamburg. Produktion und Schnitt Podstars bei OMR Hamburg. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansound.com.